SRF 1.
Punkt halb eins. Hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen heute. Nach dem erneuten Milliardenverlust der Nationalbank, wie lange gibt's unter solchen Umständen noch Geld für die Kantone? Aus für die Minibar. Die Wägelchen mit Snacks und Getränken verschwinden endgültig aus den Zügen der SBB. Ein Jahr Frankenschock.
Wir haben gesehen, die Uhrenindustrie ist erst wieder auf die Beine gekommen, nachdem sie massiv automatisiert haben.
Und was für die Uhrenbranche stimmt, stimmt auch für den Luzerner Unternehmer Alois Jenny. Um 13 Uhr der kalte Krieg zwischen Saudi-Arabien und Iran. Wie gefährlich ist die Lage im Nahen und Mittleren Osten? Und warum dieser Hass zwischen Sunniten und Schiiten? Tagesgespräch zu den aktuellen Spannungen mit der Islamwissenschaftlerin Ulrike Freitag um 1. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Isabel Meissen mit den Nachrichten des Tages.
Die Schweizerische Nationalbank schließt das Jahr 2015 mit einem Verlust von 23 Milliarden Franken ab. Hauptgrund dafür sind Währungsverluste. Da sie genügend Reserven hat, schüttet die SNB trotzdem die vereinbarte Milliarde Franken an Bund und Kantone aus. Dies sei eine Erleichterung, sagte Peter Häcklin, Präsident der kantonalen Finanzdirektorenkonferenz. Es mildere den Spardruck ein wenig. In der Schweiz waren Ende Dezember fast 159'000 Personen als arbeitslos gemeldet. Das sind über 11'000 mehr als im Dezember des Vorjahres, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mitteilte. So hoch war die Arbeitslosenzahl seit April 2010 nicht mehr. Über das ganze Jahr 2015 gesehen seien im Durchschnitt 143'000 Menschen ohne Arbeit gewesen. Die Arbeitslosenquote betrug damit laut SECO durchschnittlich 3,3%. In der Schweiz war die Teuerung im vergangenen Jahr rückläufig. Die Preise für Güter und Dienstleistungen sanken im Durchschnitt um 1,1%, wie das Bundesamt für Statistik mitgeteilt hat. Zwar habe es bei den Inlandgütern einen Preisanstieg um 0,1% gegeben, bei den Importgütern seien die Preise aber um 4,7% zurückgegangen. Gründe dafür sind unter anderem der starke Franken und tiefe Preise bei Erdölprodukten. Weil sich die Essgewohnheiten der Bahnreisenden verändert hätten, stellt die SBB ab Ende 2017 den Minibar-Service ein. Dafür setze sie in Teilen der ersten Klasse auf eine vollwertige Bedienung am Arbeitsplatz, am Sitzplatz, Entschuldigung, heißt es in einer SBB-Mitteilung. Zurückziehen will sich die SBB nach eigenen Angaben auch aus dem Takeaway-Geschäft an den Bahnhöfen. In Venezuela hat sich die Armee hinter Staatschef Nicolas Maduro gestellt. Der Präsident sei die höchste Autorität im Staat, erklärte Verteidigungsminister Wladimir Padrino im Beisein Maduros. Die Opposition verfügt seit Mittwoch über eine Zweidrittelsmehrheit im Parlament. Sie kündigte an, Maduro verfassungskonform zu entmachten. Bei Protesten in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba sind in den letzten 8 Wochen etwa 140 Menschen getötet worden. Dies meldet die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Laut dem Bericht sind Sicherheitskräfte wiederholt hart gegen friedliche Demonstranten vorgegangen. Diese hätten gegen die geplante Ausdehnung der Hauptstadt protestiert. Die Regierung spricht hingegen von 5 Todesopfern und beschuldigt die Demonstranten, sie hätten Gewalt angewendet. Der Luzerner Ingenieur und Stahlunternehmer Walter von Moos ist 97-jährig gestorben. Von Moos hatte die gleichnamigen Stahlwerke in den 1970er Jahren zu einem weltweit tätigen Unternehmen ausgebaut. In den 90er Jahren wurde aus den von Moos-Werken das Unternehmen Swiss Steel. Der Schweizer Skirennfahrer Patrick Küng bricht die Saison vorzeitig ab. Laut dem Skiverband behindert ihn die Verletzung der Patellasehne aus dem Sommertraining unerwartet stark. Er will sie nun vollständig ausheilen lassen, um für die Heimweltmeisterschaften in der kommenden Saison in St. Moritz wieder fit zu sein. Das Wetter. Heute Nachmittag breitet sich im Norden Regen aus, die Schneefallgrenze steigt auf 1200 bis 1700 Meter. Morgen geht es beidseits der Alpen bewölkt und zeitweise nass weiter, bei 4 bis 8 Grad.
Obwohl die Nationalbank 23 Milliarden Franken Verlust schreibt, zahlt sie den Kantonen und dem Bund auch dieses Jahr wieder 1 Milliarde aus. Denn noch reichen die Reserven, um an die Kantone Gewinne auszuschütten, wenn auch knapp. Ob das aber auch in Zukunft so bleibt, ist ungewiss. Und genau das ist für die Kassenwarte der Kantone schwierig. Vertreter von Bund und manchen Kantonen wünschen sich darum, dass das Geld künftig regelmäßig fließt. Dominik Meyer.
Zunächst einmal ist bei den Kantonen heute Aufatmen angesagt. Es gibt Geld von der Nationalbank dieses Jahr. Peter Häcklin ist Zuger Finanzdirektor und Präsident der Konferenz aller kantonalen Finanzdirektoren. Aufatmen tönt bei ihm so.
Ich bin froh, dass es zu diesem Ergebnis gekommen ist. Das heißt, dass die kantonalen Budgets entlastet werden. Das heißt, dass natürlich auch der Druck auf weitere Sparmaßnahmen geringer ist, vielleicht auch in Bezug auf Steuererhöhungen.
Zwei Drittel der Nationalbank-Milliarde gehen an die Kantone, der Rest geht an den Bund. Gut die Hälfte aller Kantone hatte im Budget für dieses Jahr fest mit dem Geld gerechnet. Andere Kantone waren pessimistischer und manche von ihnen können jetzt dank dem ungeplanten Geld rote Zahlen gerade noch vermeiden. Aufatmen also. Nach der Zitterpartie aber stellen verschiedene Finanzdirektoren klar, die ständige Unsicherheit mache Probleme. Immerhin gehe es je nach Kanton um bis zu 3% des ganzen Budgets. Es braucht mehr Sicherheit, sagt im Aargau der Finanzdirektor Roland Brogli.
Es gibt ja einen neuen Vertrag und dort muss man eindeutige Verstetigung hineinbringen. Sonst ist man laufend in einer total unsicheren Situation.
Mit dem neuen Vertrag meint Brogli die Vereinbarung zwischen Bund und Nationalbank über die Regeln rund um die Geldausschüttung in den nächsten 5 Jahren. Die jetzt auslaufende Vereinbarung sieht vor, dass die Nationalbank 1 Milliarde Franken zahlt, solange ihre sogenannte Gewinnausschüttungsreserve im Plus ist. Ist das Plus besonders hoch, gibt es Extrageld. Vor 3 Jahren gingen nach diesem Mechanismus Bund und Kantone leer aus. Ein Jahr später erhielten sie das Doppelte des üblichen Betrags. Serge Gaya, der Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung, wird nun mit der Nationalbank die Regeln für die nächsten 5 Jahre aushandeln. Auch er wird wie Kantonsvertreter Brogli den Finger auf möglichst viel Planungssicherheit legen.
Die Notenbank, die braucht einen Teil des Gewinns, um ihr Eigenkapital aufzubauen. Umgekehrt haben die Kantone und der Bund daran Interesse, dass die Ausschüttung möglichst regelmäßig erfolgt. Das erleichtert den Budgetprozess. Also wird man einen Weg suchen, mehr Regelmäßigkeit, dafür nicht allzu hoher Betrag.
Gespräche mit Kantonsvertretern zeigen, einzelne wären gar bereit, die Ausschüttung auf etwas weniger als 1 Milliarde abzusenken, wenn im Gegenzug die Nationalbank eine jährliche Zahlung garantiert. Ins Mikrofon aber sagt das niemand und um eine Mehrheitsmeinung dürfte es sich hier nicht handeln. Peter Häcklin, der Präsident der Finanzdirektorenkonferenz, hält am Ziel 1 Milliarde fest.
Ich gehe davon aus, dass eine Ausschüttung von 1 Milliarde realistisch ist, gerade in einer Langfristbetrachtung.
Bis im Herbst muss sich der Bund mit der Nationalbank einig werden über die Regeln für die nächsten 5 Jahre. Die Nationalbank schweigt sich übrigens über ihre Verhandlungsposition aus. Im Moment aber deutet nichts darauf hin, dass sie am heutigen System etwas ändern will.
Rendezvous mit diesen Themen bis 13 Uhr. Nur noch minimaler Umsatz, darum stellt die SBB die Minibar ein. Mehr BDP als SVP. Warum ausgerechnet der gemäßigte Jacques Nicolet die Waadtländer SVP auf Kurs bringen soll. Wohl mehr nehmen als geben. Der Schweizer Geheimdienst und sein Austausch mit anderen Geheimdiensten. Und in Basel bricht die Pest aus und Arzt Konrad soll was dagegen machen. Wir alle können Konrad sein. Im neuen Computerspiel des Historischen Museums Basel. Doch zuerst zur Arbeitslosigkeit in der Schweiz. Sie ist letztes Jahr nochmals etwas gestiegen auf 3,3%. Vor 15 Jahren lag sie noch halb so hoch. Doch so tief ist sie seither nie mehr gefallen, und zwar auch dann nicht, wenn es der Wirtschaft rund lief. Möglicherweise müssten wir uns also an höhere Arbeitslosenquoten von über 3% gewöhnen. Klaus Bonanomi.
Dass die Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren nie mehr unter 2% gefallen ist, das erstaunt Boris Zürcher nicht. Denn der Schweizer Arbeitsmarkt sei unter Dauerdruck, sagt der Leiter der Direktion für Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO.
Gut, wir haben ein sehr herausforderndes konjunkturelles Umfeld gehabt, jetzt seit 2008. Das ist eine sehr lange Dauer, das sind jetzt 7 Jahre, fast acht Jahre, wo wir dauernd von hier oder dort Schocks erlebt haben. Das hat dazu geführt, dass sich der Arbeitsmarkt nicht mehr so erholen konnte, wie er das Mitte 2000er Jahre noch machen konnte.
Doch nicht nur die ungünstige Wirtschaftslage sei an den höheren Arbeitslosenquoten schuld.
Der schweizerische Arbeitsmarkt ist komplexer geworden. Die Qualifikationsanforderungen sind gestiegen für alle. Und das führt natürlich dazu, dass das Angebot und die Nachfrage zusammenzubringen auch schwieriger wird. Und von daher ist es gut möglich, dass wir eine leichte Zunahme der strukturellen Arbeitslosigkeit haben.
Also eine Zunahme jener Arbeitslosigkeit, die auch bei guter Konjunktur nicht verschwindet. Ähnliches beobachtet auch Michael Siegenthaler von der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich.
Personen, die in mittelbezahlten Berufen arbeiten, so Büroarbeitskräfte beispielsweise oder auch Maschinisten, also Personen, die relativ einfache, maschinelle, routinisierbare Tätigkeiten ausführen, die haben zunehmend Mühe auf dem Arbeitsmarkt.
Weil ihre Stellen wegrationalisiert wurden, wegen des technischen Fortschritts. Diese mittelhoch qualifizierten und bezahlten Berufsgruppen seien besonders stark bedroht von dieser strukturellen Arbeitslosigkeit. Ein kleineres Risiko, arbeitslos zu werden, hätten dagegen einerseits die hochqualifizierten Angestellten, aber auch die tief bezahlten Berufsgruppen in Aushilfs- und Temporärjobs etwa. Arbeitslosenquoten von unter 3% werde es angesichts dieser strukturellen Arbeitslosigkeit kaum noch geben, prognostiziert etwa auch die Zürcher Kantonalbank. Da ist Boris Zürcher vom SECO weniger pessimistisch.
Ich schließe aber nicht aus, dass wenn sich die Situation beruhigt, die Konjunktur sich verbessert, dass wir wiederum Arbeitslosenquoten unter 3% beobachten könnten.
Aber wohl kaum schon im laufenden Jahr. Da sind sich SECO und KOF und ZKBI einig. Da dürfte die Arbeitslosenquote etwa auf 3,6% steigen.
Kaffee, Mineral, Sandwich. Man sitzt im Zug und wartet darauf, dass die Minibar vorbeikommt, um den Durst oder den kleinen Hunger zu stillen. Doch diese Zeiten sind schon bald passé. Künftig müssen die Zuggäste der zweiten Klasse ihren Snack im Bistrowagen selber abholen gehen. Die SBB nimmt die Minibar aus dem Verkehr. Evelyn Kobler.
Erst noch hat die SBB in ihre Minibar-Wägeli investiert. Sie hat eine neue, modernisierte Flotte entwickelt. Doch jetzt will die SBB die Minibar ganz aus ihren Zügen verbannen, wie es in einer Mitteilung heißt. Das Problem, der Umsatz sei regelrecht eingebrochen um 40% in den letzten Jahren. Die Zugpassagiere würden sich vermehrt bereits in den Bahnhöfen mit Knabbereien und Getränken eindecken und dann im Zug nichts mehr kaufen, so die Begründung. Die Zweitklassreisenden müssen entsprechend künftig ohne Minibar auskommen. Sie sollen sich ihr Sandwich und ihr Mineralwasser dann im Speisewagen selber holen. Das Takeaway-Angebot werde entsprechend ausgebaut, heißt es dazu. Wer hingegen erste Klasse fährt und dazu im richtigen Waggon sitzt, der soll künftig am Platz bedient werden mit einem Rundumservice. Das neue Verpflegungskonzept auf den Schweizer Schienen, das ohne Minibar auskommen soll, wird ab Sommer 2016 getestet. Kommt hinzu, dass die SBB, wenn sie jetzt neue Züge bestellt, schrittweise mehr Speisewagen einsetzen will, künftig 120 statt ihren 90 wie bisher. Änderungen gibt es aber auch an den Bahnhöfen. Hier hat die SBB bisher Segafredo-Verpflegungsstände betrieben. Doch damit soll jetzt ebenfalls Schluss sein. Für die betroffenen Mitarbeiter wird eine sozialverträgliche Lösung gesucht, wie die SBB betont.
Sie hören Rendezvous bald Viertel vor eins. Machtwechsel bei der SVP Waadt. Ihr neuer Präsident heißt seit gestern Jacques Nicolet. Mit dem Nationalrat Nicolet übernimmt erstmals seit 10 Jahren ein Vertreter des bäuerlichen, gemäßigten Flügels die Führung der Partei. Das ist ein ungewöhnlicher Vorgang, haben sich doch landesweit die Anhänger von SVP-Übervater Christoph Blocher durchgesetzt. Sascha Buchbinder über eine Westschweizer Besonderheit.
In der Westschweiz hat die SVP nach wie vor Mühe, den richtigen Ton zu finden. Im größten französischsprachigen Kanton, der Waadt, kam die Partei letztes Jahr nicht vom Fleck. Konsequenz: Parteichefin Fabienne Despot musste zurücktreten. Gestern, spätabends, wurde Nationalrat Jacques Nicollet zum neuen Präsidenten gekürt. Und der Neue sieht viel Arbeit vor sich.
Notre parti a vraiment besoin maintenant de réapprendre.
Sie müssten wieder lernen, einander zuzuhören, sagt der neue Präsident. Klingt einfach, ist es aber nicht. Die beiden letzten Präsidenten, Claude Alain Voisblet und Fabien Despot, scheiterten an dieser Aufgabe. Monatelang machten Parteiexponenten durch illegale Machenschaften, Bettgeschichten und Erpressungsversuche von sich reden. Persönliche Feindschaften lähmten die Partei, aber auch der Flügelkampf, der die SVP auch andernorts zerriss und zur Gründung der BDP führte, die Auseinandersetzung zwischen Blocher-Anhängern und dem traditionellen Flügel ist Hintergrund des Streits. Nach dem Scheitern der Vertreter des Blocher-Flügels kommt mit Nicolet nun ein gemäßigter SVPler ans Ruder. Hörbar im Akzent der Waadtländer Bauern, hörbar aber auch in den Themen, die ihm wichtig sind.
Es sind die Probleme. Que dans l'arrière-pays, par exemple, en termes d'infrastructures routières, on se sent parfois lésé, qu'on a besoin de moyens financiers.
Nicht Asyl nennt Nicolet, sondern Infrastrukturfragen, die Raumplanung, die Probleme des Hinterlandes. Das seien die wichtigen Themen für die SVP in der Waadt. Ein Kurswechsel, der auch die nationale Partei etwas angeht. Toni Brunner erklärte die Romandie zum Zitat Wachstumsmarkt, den es zu bewirtschaften gelte. Die Wortwahl irritiert den neuen Waadtländer Präsidenten.
Écoutez, alors moi j'irai pas dire un marché parce que les gens ne sont pas de la marchandise.
Die Menschen seien doch keine Handelsware. Nicolet tritt mit der Gelassenheit des Siegers auf.
Le peuple a toujours raison, je crois que l'UDC est un parti qui est là pour mettre en avant les volontés populaires et puis demander le respect des volontés populaires.
Das Volk habe immer recht, das wüssten alle in der SVP. Und das Volk reichte bei den Nationalratswahlen in der Waadt die zerstrittenen Vertreter des Blocher-Flügels nach hinten durch und entschied so den Machtkampf zugunsten der ländlichen SVP.
Nicht nur in Belgien, Frankreich oder Großbritannien, auch in Deutschland bleibt die Terrorgefahr hoch. In München war am Silvesterabend der Hauptbahnhof für mehrere Stunden gesperrt worden, weil es Hinweise gab auf bevorstehende Anschläge. Hinweise, die von ausländischen Geheimdiensten kamen. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass Geheimdienste zusammenarbeiten, Informationen austauschen. Und dazu gehört auch der Schweizer Geheimdienst. Wie gut eingebunden ist der? Raphael von Matt.
Wer an James Bond denkt, der liegt daneben. Die Arbeit des Schweizer Nachrichtendienstes ist eine ruhige, diskrete, eine unspektakuläre Arbeit. Die Schweizer Schlapphüte werten vor allem öffentlich zugängliche Quellen aus, also die Medien und das Internet. Daneben tauschen sie sich intensiv mit den Geheimdiensten anderer Länder aus, wie Peter Forster sagt. Forster ist Chefredaktor der Zeitschrift «Schweizer Soldat» und kennt die Arbeit des Nachrichtendienstes, weil er früher in einer Aufsichtskommission saß.
Es ist unbestritten, dass viele wichtige Fälle, wo die Schweiz dann die Abwehr dann zugeschlagen hat, dass das aufgrund ausländischer Hinweise geschah.
Jüngstes Beispiel ist der Hinweis auf eine mutmaßliche Zelle des Islamischen Staates im Kanton Schaffhausen. Dieser Hinweis kam vom amerikanischen Geheimdienst. Der Schweizer Nachrichtendienst gehört mit rund 270 Stellen im internationalen Vergleich zu den kleinen Fischen. Seit der Fischenaffäre Ende der 80er Jahre sind seine Kompetenzen eingeschränkt. So darf er etwa keine Telefone abhören oder Computer hacken. Doch bald schon dürften seine Kompetenzen erweitert werden, wenn das Volk dem neuen Nachrichtendienstgesetz zustimmt. Dann kann der Dienst künftig auch Computer und Telefone anzapfen und Räume verwanzen. Wie gut aber ist die Zusammenarbeit der Schweiz mit dem Ausland wirklich? Peter Forster lobt den Schweizer Nachrichtendienst.
Der kooperiert gut, ist auch auf Kooperation angewiesen natürlich. Wir sind ein kleines Land.
Nicht ganz zufrieden ist Hans Wegmüller, der ehemalige Chef des Schweizer Nachrichtendienstes. Er wünscht sich, dass die Nachrichtendienste noch enger zusammenarbeiten beim Austausch von Informationen. Das Hauptproblem sei jedoch nicht unbedingt, dass Informationen zurückgehalten würden.
Die Gefahr, dass relevante Informationen bewusst nicht ausgetauscht werden, halte ich für weniger groß als die Wahrscheinlichkeit, dass diese vielfach einfach nicht schlüssig genug und konkret genug sind.
Auch wenn die Schweiz immer wieder wichtige Hinweise aus dem Ausland erhält, die internationale Zusammenarbeit funktioniert nur, weil auch die Schweiz etwas bieten kann. Als neutrales Land habe sie etwa besseren Zugang zu den Ländern des Nahen Ostens als die USA und damit wertvolle Informationen, sagt Hans Wegmüller. Beim Schweizer Nachrichtendienst heißt es auf Anfrage, die Zusammenarbeit mit dem Ausland sei gut, sie müsse auch nach den Anschlägen von Paris nicht angepasst werden.
Wie weit tauscht sich der Schweizer Geheimdienst mit anderen Geheimdiensten aus? Das war ein Beitrag von Raphael von Matt. Ja, die Schweizer Exportwirtschaft erwischte es auf dem falschen Fuß, als die Nationalbank vor einem Jahr die Euro-Untergrenze aufhob. Wir wollen darum diese Woche wissen, wie verschiedene Industriebetriebe diesen Entscheid verkraftet haben. Heute besuchen wir Alois Jenny. In seinem Familienunternehmen im luzernischen Rhein produzieren er und seine 18 Mitarbeiter Hightech-Motoren. Nach dem Motto «In einer Nische schlicht der Beste sein». Dario Pelosi.
Alois Jenny ist Elektroingenieur und Erfinder. Zum Beispiel des Jenimo, des ersten Velodynamos mit Standlichtfunktion. Heute, 20 Jahre später, ist er zwar den elektrischen Schaltkreisen treu geblieben. Mittlerweile tüftelt er im luzernischen Rhein, in einem Gewerbegebäude zwischen Baumaschinen und Wiesland, aber an kleinen, hochpräzisen Motoren. Der sportliche N50er mit hellbraunem Haar und präzise rasiertem Schnauz führt durch den Betrieb. Gleich hinter dem Empfangstresen sind Techniker mit Messgeräten und Kabeln am Testen und Diskutieren. An der Wand prangen Jennys Motoren. Auf den ersten Blick sind es wenig spektakuläre Aluminiumgehäuse, versehen mit unzähligen Gewindelöchern und einem Schlitten, der sich flink hin und her bewegt, wie eine kleine Magnetschwebebahn. Diese kompakten Motoren, frei kombinierbar und programmierbar, können Roboterarme steuern, die präzise, aber monotone Arbeiten übernehmen. Arbeiten, die bisher von Menschenhand gemacht werden mussten. Seine sogenannten Linearmotoren sind zudem haarspalterisch genau, sagt Alois Jenny.
Wir sprechen da von 1000stel Millimeter, das ist ein Mikrometer. Und Sie können sich das vorstellen, ein Haar, wenn Sie es der Länge nach 50 Mal teilen, dann haben Sie etwa den Bereich, wo wir uns befinden.
Automatisierung also in einer neuen Dimension. Ein wichtiges Thema für den Industriestandort Schweiz.
Wir haben gesehen, die Uhrenindustrie ist erst wieder auf die Beine gekommen, nachdem sie massiv automatisiert haben.
Die Schweizer Uhrenindustrie gehört heute zu seinen größten Abnehmern. Denn Alois Jennys neueste Entwicklung sind Motoren mit Tastsinn. Diese spüren nämlich genau, wie sie zum Beispiel in einem hochkomplexen Uhrwerk Rubinlager, Zahnräder und Zeiger richtig einsetzen müssen. Jenny führt in die kleine Montagehalle. Rund 70% der Teile für seine Motoren bezieht er von Zulieferern aus der Schweiz, so auch die Gehäuse aus Aluminium. Das Herz der Motoren montieren er und seine Mitarbeiter hierin rein. Und zwar mit dem Schraubenzieher.
Diese Automatisierungselemente, die sind noch nicht so weit, dass man die auch noch automatisch herstellen kann. Da braucht es diese Handwerksarbeit und das ist ein großer Vorteil in der Schweiz, dass wir diese Leute hier finden, die das können und die diese Qualitätssensitivität haben, um diese Produkte dann weltweit verkaufen zu können.
Jenny Science exportiert gut die Hälfte seiner Motoren ins Ausland, vor allem in den EU-Raum. Entsprechend hart traf ihn auch der Entscheid der Nationalbank, den Euro-Mindestkurs aufzugeben.
Irgendwie war es ein Vertrauensbruch. Weil 14 Tage vorher hat man bestätigt, dass man daran festhält und dann hat man es dann trotzdem fallen lassen.
Auf einen Schlag waren seine 2500-Euro-Motoren Ende der Grenze 350 Euro teurer. Aber ihr sei ein Macher, keiner, der den Kopf in den Sand steckt, sagt Alois Jenny.
Schritt für Schritt haben wir als erstes Mal die Preise im Euroraum erhöht. Das gibt natürlich harte Diskussionen, das gibt Widerstand, aber da müssen Sie sich irgendwo durchsetzen. Und das können Sie, wenn Sie wissen, was Ihre Produkte für einen Nutzen haben für den Kunden. Das ist im Bereich bis 6%. Das nächste war, die Preise in der Schweiz reduzieren. Weil die Schweizer wollten natürlich sofort in Deutschland bei unseren Vertretungen einkaufen. Also insgesamt gab es natürlich dann einen Margenschwund.
Auch seine Zulieferer seien zu Zugeständnissen bereit gewesen. Jenny selbst verzichtet als Hauptaktionär auf seine Dividende, seine 18-köpfige Belegschaft, auf einen Teil der Prämien. Und um weniger abhängig vom Euro zu sein, versucht Jenny Science neu auch in den USA Fuß zu fassen. sich neuen Begebenheiten laufend anpassen, sich stets neu erfinden und so in einer Nische der Beste zu sein, das ist das Credo von Alois Jenny.
Ich bin überzeugt, wenn wir präzise Arbeit, ehrliche Arbeit leisten und auch die Innovationsbereitschaft natürlich aufrechterhalten können, dann haben wir auch eine gute Zukunft.
Wenn diese Faktoren stimmen, seien seine Kunden in aller Welt auch bereit, hohe Preise für seine Motoren zu zahlen. Denn selbst Kunden in Asien, nachdem sie vergeblich versucht hätten, seine Motoren zu kopieren, würden nun wieder bei ihm bestellen.
Und vor eins noch das da. Elektronische Museumsführer, Audioguides, Simulationen in 3D und Computerstationen gehören in Museen längst zum guten Ton. Einen Schritt weiter geht da das Historische Museum Basel mit einem Online-Computerspiel. Um es zu spielen, muss man nicht einmal mehr ins Museum gehen. Basel-Korrespondent Patrick Künzle.
Konrad ist ein adrett gekleideter junger Mann. Ein Arzt, der im Jahr 1610 nach Basel kommt. Konrad ist die Hauptfigur des neuen Computerspiels. Daniele Turini, beim Historischen Museum für digitale Medien zuständig, schlüpft in seine Haut.
Ich fange an, ich laufe da also als Charakter, als Konrad, als junger Arzt nach Basel.
In Basel ist die Pest ausgebrochen und Konrad soll etwas gegen die Seuche unternehmen. Doch dafür muss er zunächst verschiedene Hindernisse überwinden.
Kurz vor der Stadt merke ich, hier ist ein Stadtgraben, hier ist eine verschlossene Tür, da komme ich nicht weiter. Also die erste Herausforderung besteht darin, in die Stadt Basel zu kommen.
Viele weitere Herausforderungen folgen im Computerspiel. Wer sich darauf einlässt, der erfährt etwas über die Geschichte Basels und lernt den Merianplan kennen, eine Stadtkarte aus dem 17. Jahrhundert. Dieser Merianplan ist im Historischen Museum ausgestellt und das Computerspiel soll ihn nun einem breiten Publikum bekannt machen. Gudrun Piller, Vizedirektorin des Museums, sagt, die Stärke eines Online-Spiels sei es, dass es auch Menschen anspreche, die nicht ins Museum kämen.
Museen sind natürlich immer auf der Suche nach neuen Publikumsgruppen und wir möchten unsere Geschichten, die wir zu erzählen haben, immer wieder auch in neuen Medien, in neuen Formaten erzählen und deshalb war es für uns interessant, auch mal ein Computerspiel auszuprobieren.
Und so soll nun das Computerspiel Lust machen auf einen Besuch im Museum, Lust darauf, sich den Merianplan im Original anzusehen. Wie Museen digitale und soziale Medien sinnvoll einsetzen können, darüber forscht Axel Vogelsang an der Hochschule Luzern. Er sagt, heutzutage habe fast jeder potenzielle Museumsbesucher ein Smartphone oder einen Laptop. Dies sollten die Museen nutzen. Ein positives Beispiel sei das Brooklyn Museum in New York.
Dort sitzen nun über das ganze Museum verteilt 6 oder 7 Kunsthistoriker an Schreibtischen mit einem Computer. Und man kann über eine spezifische Applikation in dem Museum, wenn man vor einem Kunstwerk steht und eine Frage hat zu diesem Kunstwerk, diese Kunsthistoriker direkt über diese App befragen und hat dann einen Austausch über dieses Kunstwerk.
Vor allem in den USA und in England würden die Museen immer häufiger digitale und soziale Medien einsetzen, um ein neues Publikum anzusprechen. Schweizer Museen hätten noch Nachholbedarf, aber es tue sich etwas. Zum Beispiel im Fotomuseum Winterthur. Dieses Museum berichte in einem liebevoll gestalteten Blog im Internet über seine Arbeit.
Das ist zwar ein Nischenthema, aber dadurch, dass es auf Englisch ist und weltweit lesbar ist, hat es doch pro Monat erstaunliche Aufrufe und eine große Leserschaft. Und das führt natürlich dazu, dass dieses kleine Fotomuseum in der Schweiz nun international enorm an Reputation gewinnt.
Dies bedeutet zwar nicht unbedingt, dass sehr viel mehr Besucher ins Museum kämen, aber wenn sich die Reputation eines Museums verbessere, dann sei es einfacher, Sponsoren zu finden. Beim Historischen Museum Basel ist diese Botschaft angekommen. Vizedirektorin Gudrun Piller sagt, das Computerspiel sei erst der Anfang. Das Museum wolle in Zukunft noch stärker auf digitale Medien setzen, auch wenn dies recht teuer sei.
Wir wollen uns in diese Richtung bewegen und es wird auch bei den älter werdenden Leuten immer mehr Leute geben, für die diese digitalen Medien zu ihrem Alltag und ihrer ganz alltäglichen Nutzung gehören. Und das, glaube ich, ist der Weg, den wir gehen wollen.
Und so sollen im nächsten Jahr die Besucher des Historischen Museums sogar wirklich in eine andere Welt eintauchen. Bei einer Ausstellung zu Erasmus von Rotterdam können Sie mit futuristischen Brillen durch fiktive Welten spazieren.
13 Uhr, gleich im ersten und vierten, wenn zwei Führungsmächte die alleinige Führung beanspruchen, dann sind Konflikte programmiert. Saudi-Arabien und der Iran sind zwei große Führungsmächte. Beide kämpfen sie um die Vorherrschaft im Nahen und Mittleren Osten. Warum eigentlich diese Rivalität und wie gefährlich ist sie? Antworten im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags und die hat heute Isabel Meissen.
Nach den Diebstählen und Körperverletzungen an Silvester am Kölner Bahnhof kennt die Polizei die Namen von 31 Tatverdächtigen. Laut dem vorläufigen Polizeibericht sind nebst zwei Deutschen unter anderem Marokkaner, Iraner oder Syrer darunter. Mehr als die Hälfte von ihnen sind Asylbewerber. Mit den gemeldeten sexuellen Übergriffen hat die Polizei bisher keine Verdächtigen in Verbindung bringen können. Die Teuerung in der Schweiz ist im letzten Jahr rückläufig gewesen. Laut Bundesamt für Statistik sanken die Preise für Güter und Dienstleistungen im Schnitt um 1,1%. Grund dafür sind unter anderem der starke Franken und die tiefen Preise bei Erdölprodukten. Im italienischen Toblach hat der Norweger Finn Hagen Krog die sechste Etappe der Tour de Ski gewonnen, über 10 Kilometer in der freien Technik. Bester Schweizer ist Dario Colonia auf Rang 7.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.